Ja, ich möchte Sie begrüßen zur heutigen Vorlesung Präanalytik. Sorry, dass Sie jetzt keine Kaffeepause hatten irgendwie, weil das irische Heißblut mal wieder durchgegangen ist und ein bisschen überzogen hat. Ist halt einfach, die Iren sind immer gerne immer sehr trinkfreudig und auch erzählen immer halt lange. Ich hoffe, bei mir wird es nicht so lange. Es geht um Präanalytik. Und was ist überhaupt Präanalytik? Warum machen wir das überhaupt? Und deswegen machen wir das, weil in diesem Bereich die meisten fehlerhaften Laborergebnisse entstehen. Also ungefähr so 70% fehlerhafte Laborergebnisse kommen dadurch zustande, dass sie in der Präanalytik Fehler machen. Also eigentlich, also so in den Schritten, die vor der eigentlichen Analytik liegen. Wenn Sie bei uns im Labor sind, dann sehen Sie, dass vieles automatisiert ist. Und da kommt es relativ selten zu Fehlern. Aber bei der Probenabnahme, Transport und so weiter, wir werden das durchgehen, kommen immer wieder Fehler. Und die führen dann zu fehlerhaften Laborergebnissen. Und Sie möchten ja auch nicht eine falsche Therapie bekommen, weil irgendwie ein Arzt an diese Präanalytik nicht gedacht hat. Also Präanalytik, alle Arbeitsschritte einer klinischen Bestimmung, die vor der eigentlichen Laboranalyse liegen. Und welche sind das? Und das ist eine ganze Menge an Schritten, die eigentlich so ablaufen, bevor die Probe im Labor ist. Das fängt an natürlich mit den Vorbefunden, die man sich anschaut, ob überhaupt Vorbefunde da sind, ob man das überhaupt nachmessen muss. Ich meine, sowas gibt es bei uns auch, dass wir Patienten bekommen, mehrere kriegen wir im Jahr, die seit mehreren Jahren gegen HIV behandelt werden, haben gar kein HIV, wenn wir das nachmessen. Das ist natürlich schön für den Patienten selber, aber dass er gar keine HIV hat, aber natürlich doof, dass er irgendwie 2-3 Jahre falsch behandelt wurde. Und deswegen ist natürlich, man muss sich schauen, passt das überhaupt zum klinischen Bild? Macht das Sinn, überhaupt Laboranalysen durchzuführen? Und auch Vorbefunde, weil sie brauchen eigentlich immer eine vernünftige Vermutung, um halt dann entsprechend das durchs Labor unterstützen zu lassen. Weil wir messen über 400 Laborparameter und wenn Sie die alle anhaken, dann werden Sie schon einige Abweichungen finden. Warum das so ist, komme ich gleich drauf zu sprechen. Dann auch Patientenvorbereitung, Materialgewinnung, alle diese Dinge sind mit Fehler behaftet. Und da besprechen wir im Einzelnen. Einmal gibt es die sogenannten Einflussgrößen und es gibt die sogenannten Störfaktoren. Einflussgrößen sind die Parameter, die in vivo sozusagen den Laborparameter beeinflussen können. Und das ist gar nicht so einfach, bei diesen 400 Laborparametern zu wissen, was beeinflusst sozusagen in vivo diese Werte. Sie kennen, wenn man bei Diabetes, wenn Sie vorher 3 Tafeln Milka-Schokolade gegessen haben, ist Ihr Glukosespiegel natürlich deutlich höher, als wenn Sie nüchtern sind. Diese Dinge muss man natürlich wissen, hat der Patient vorher eben Milka-Schokolade gegessen oder irgendwas anderes. Und solche Dinge, das sind zum Beispiel die Einflussgröße Ernährung oder Alkohol. Es soll vorkommen, auch bei Studenten, dass sie Alkohol trinken. Dann sollten sie eben halt auch wissen, welche Laborparameter sind davon beeinträchtigt. Aber auch unveränderliche Einflussgrößen gibt es. Zum Beispiel Rasse ist jetzt nicht, dass ich irgendwie, das ist nur wichtig zu wissen, dass es Leute gibt, also wenn Sie zum Beispiel Afrikaner haben, die haben zum Beispiel einen ganz anderen Referenzbereich für die Kreatinkinase als zum Beispiel Europäer. Oder was Sie so kennen, Alkoholdehydrogenase zum Beispiel bei den Indern oder Chinesen deutlich geringer ist. Das muss man halt auch immer mit betrachten, was habe ich da für eine Nationalität. Oder auch eben Alter, Geschlecht und ähnliche Dinge. Deswegen ist es auch so wichtig, dass die Patienten richtig eingeschlossen werden bei der Patientenaufnahme, dass sie dem richtigen Geschlecht und richtigem Alter zugeordnet sind, weil sonst können sie diese Referenzbereiche nicht vernünftig zuordnen. Das passiert oft genug im Krankenhaus, dass mit mal irgendwie eine falsche Aufnahme da ein Zahlendreher ist und dann werden irgendwelche Kinderwerte da zugeordnet und alle, oh Gott, warum sind die Werte alle so hoch oder so anders? Und die Störfaktoren, die wir auch noch besprechen werden, also das, was sozusagen bei der Abnahme alles so stören kann, auch diese Dinge sind wichtig zu wissen. Eine Sache hatte ich eben gesagt, bei Referenzbereichen, die wir so im Labor angeben, das sind immer nur 95% der gesunden Individuen werden da erfasst. Das heißt, sie sind immer mit 5% der Individuen sind raus. Beziehungsweise bei 100 Parametern, die Sie bei uns im Labor anfordern, sind Sie mit 5 statistisch draußen, weil eben nur 95% der gesunden Individuen erfasst werden. Das ist auch wichtig zu wissen, weil bei 400 Parametern sind schon eben halt 20 Parameter, mit denen sie draußen sind. Das ist meistens nur grenzwertig draußen, aber auch das muss man immer wissen, dass Referenzbereiche nur 95% der gesunden Individuen umfassen. So sind die eben entsprechend definiert. Und für viele Parameter, gerade wenn es neuere Parameter sind, ist es manchmal auch schwierig, gute Referenzbereiche überhaupt zu finden. Auch vor allem auch für unser Kollektiv NRW zum Beispiel. Und nicht, dass man irgendwie eine Studie nimmt aus Australien oder Afrika, wo vielleicht die Referenzbereiche gar nicht passen. Weil so Referenzbereichstudien sind schon relativ aufwendig, hier mal so ein bisschen dargestellt. Man braucht eigentlich fast so 700 bis 1000 Probanden, um vernünftige Referenzbereiche zu erstellen. Und das ist bei Kindern immer ganz, ganz schwierig. Genauso wie bei Medikamentstudien für Kinder. Sie würden Ihr Kind auch nicht unbedingt einer Medikamentstudie sozusagen anvertrauen oder eben halt, jedenfalls hoffe ich das, oder auch bei Referenzbereichstudien immer Kindern noch mehr abzunehmen an Blut. Das wird eben selten gemacht. Und deswegen gibt es auch ganz, ganz wenig gute Referenzbereiche für ganz kleine Kinder. Ja, hier sind so ein paar Beispiele so von Einflussgrößen, die man dann einfach auch wissen sollte, wenn man dann entsprechend so einen Parameter abnimmt. Ich will das nur mal so Beispiel wie zum Beispiel Gewicht, dass zum Beispiel das HDL, das gute Cholesterin, wie man immer sagt, eben halt vom Gewicht abhängig ist oder auch die Diät, also wenn Sie zum Beispiel ein bisschen Diät halten, wenn Sie Sport machen, Alkohol trinken, dann steigt zum Beispiel eben das HDL zum Beispiel. Oder eben halt auch bei Nikotin oder anderen Dingen sind eben halt bestimmte Parameter beeinflusst. Genauso wie hier, was weiß ich, Geschlechtsverkehr steht hier zum Beispiel, steigt das Prolaktin ganz stark an. Und Sie fragen nie eben den Patienten, vorher haben Sie irgendwie eine Nummer geschoben. Das machen Sie nicht, weil Sie eben einfach, aber Sie müssen es eigentlich wissen, eben halt, wenn Sie Prolaktin abnehmen. Sonst können Sie diesen Wert eigentlich vergessen. Häufig sind die Referenzbereiche, da kann man sich manchmal echt auch drum streiten. Sind das wirklich Bereiche, die wir sozusagen, welche sollten wir da eigentlich nehmen? Und bei den Referenzbereichen hier zum Beispiel Vitamin D haben wir hier. Vitamin D, das ist im Moment auch so ein Parameter, der total hip ist. Alle wollen Vitamin D gemessen haben, weil es angeblich so viele Dinge beeinflusst. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel sehen, der Referenzbereich, den wir im Labor angeben, hier ist so ungefähr von 15 bis 40, und wir haben auch noch Abhängigkeiten im Normbereich für Sommer und Winter, weil im Sommer haben Sie mehr Sonneneinstrahlung, steigt das Vitamin D, deswegen ist der Referenzbereich ein bisschen höher. Aber dann kommt die Frage natürlich, es gibt, wenn Sie jetzt bestimmte Kollektive sammeln, zum Beispiel hier so die Leute, die so am Strand Lebensretter sind, die haben deutlich höhere Vitamin-D-Spiegel. Oder wenn Sie hier die Orang-Utans nehmen, haben noch höhere Vitamin-D-Spiegel. Jetzt ist natürlich die große Frage, sollen wir einen Vitamin-D-Spiegel haben, der so ist wie Orang-Utans oder eher wie hier so die Normalbevölkerung? Also ich bin da immer so derjenige, der sagt, so solange das Vitamin-D genauso ist wie der von meinem Kollegen, ich liege irgendwie im Normalbereich, so in diesem Bereich, dann ist das gut. Ob ich da jetzt substituieren muss, das wollen natürlich gerne Pharmafirmen und andere, aber ob das sinnhaftig ist, möchte ich eben da durchaus in Frage stellen. Hier zum Beispiel eine Studie, die ich ganz gut kenne, weil ein Kollege die von mir gemacht hat und die ich eigentlich auch sehr anschaulich finde zum Vitamin D. Da hat man zum Beispiel in der Schweiz, hat man in so einem Benediktinerkloster, hat man bei den Mönchen Vitamin D gemessen. Und die hatten alle super niedrige Vitamin D-Spiegel. Und einfach, weil die auch wirklich so rumlaufen, so in Kutte, total im Dunkeln und da beten und irgendwie gesund, sonst aber auch eben halt relativ gesund leben. Und die waren alle sehr, sehr niedrig. Wenn Sie sich noch hier sehen, 15 bis 40 war das, also sie liegen im deutlich niedrigen Bereich. Und der Einzige, der in diesem Kloster einen normalen Vitamin-D-Spiegel hatte, war der Gärtner. Und man hat dann, der Kollege hat sich dann so die ganzen Krankenakten angeguckt von diesen Mönchen und die sind alle super alt geworden. Die hatten weder irgendwelche Knochenschmerzen noch irgendwelche anderen Probleme. Also sie waren wirklich ein ausgesucht gesundes Kollektiv, obwohl sie alle super niedrige Vitamin D-Spiegel hatten. Deswegen, man muss das immer auch solche Studien machen, um zu sehen, wo möchte ich eigentlich damit hin? Weil ich sage, viele wollen halt immer gesund und schön und so sein und Vitamine werden dann gegeben, obwohl durchaus dort auch Hypervitaminosen auftreten können. Also man muss das so ein bisschen jetzt betrachten, wie sich das so jetzt so weiterentwickelt. Eine andere Geschichte, die es im Labor gibt, neben den Referenzbereichen, gibt es die medizinischen Entscheidungsgrenzen. Das muss man ein bisschen fein differenzieren, weil das häufig so auf so einem Laborbefund immer irgendwie so eine Soße ist. Und was ist eine medizinische Entscheidungsgrenze? Nehmen wir mal das Beispiel Cholesterin. Sehen Sie hier Serumcholesterin? Und das ist zum Beispiel so, dass das Serumcholesterin in Nordrhein-Westfalen im Mittel 238 ist. Das heißt also, Sie liegen hier irgendwo in diesem Bereich. Das ist so der Mittelwert. Und wenn Sie einen Referenzbereich machen würden für die nordrhein-westfälische Bevölkerung, liegt die so etwa zwischen 295 und 155, glaube ich, 156, genau. Das heißt, wenn Sie das Referenzbereich für Cholesterin nehmen würden, dann lägen Sie zwischen 156 und 290. Das ist sozusagen das Normalkollektiv. Und dann hat man aber gesagt, okay, medizinische Entscheidungsgrenze, alles was unter 200 ist, ist krank. Dann können Sie sich anschauen, wie viele Leute in Nordrhein-Westfalen krank sind. Also deswegen muss man sich da immer ein bisschen anschauen, ob das wirklich auch immer Sinn macht. Weil es gibt hier durchaus jetzt Tendenzen, auch von den Amerikanern, diese medizinische Entscheidungsgrenze auch noch weiter nach unten zu senken. Und dann werden Sie sehen, dann können Sie ja fast alle behandeln. Dann ist wirklich die Frage, ob das wirklich, ich sage, Sinn macht. Was auch eine andere Geschichte ist, die ich bei Referenzbereichen so angucken möchte, die ich immer wieder sehe bei Homöopathen oder irgendwelchen anderen Ärzten, die fordern solche Laboranalysen an. Ist natürlich schon auch Betrug vom Labor, solche Dinge zu messen aus dem Blut, weil sowas gibt es nicht, geschweige irgendwelche Messwerte dazu. Aber es ist auch Betrug sozusagen von den Ärzten, sowas anzufordern. Also auch da muss man wirklich schauen, wenn Sie was anfordern, dann sollte das auch immer irgendwie eine Therapieentscheidung verändern und nicht irgendwelchen Schwachsinn, der vielleicht nur privat abgerechnet werden kann. Gut, also man muss auch da sehen, dass das häufig hoffentlich mal irgendwann sozusagen irgendwelche komischen Untersuchungsmethoden mal der Vergangenheit angehören. Was ist bei der Blutentnahme wichtig? Einmal geht es darum, um zum Beispiel Stauung oder Körperlage, das verändert eben halt die Zusammensetzung des Blutes, was zum Beispiel kleinere Moleküle betrifft. Die Gefäße sind ja nicht so dicht wie ein Gartenschlauch, sondern das geht ja sozusagen so, Glucose, Wasser geht sozusagen raus. Das heißt also, wenn Sie eben aufrecht sitzen oder Sie stauen sehr lange, dann haben Sie eine Hämokonzentration. Das heißt, Proteine, Leukozyten und ähnliche Dinge bleiben zurück, Wasser wird abgequetscht und dadurch kriegen Sie eine stärkere Erhöhung. Also auch deswegen ist es wichtig, dass man daran denkt, ob man nun liegen abnimmt, ob man im Sitzen abnimmt, ob man bei einer höheren Belastung, Stress oder ähnliche Dinge abnimmt, verändern sich einige Laborwerte. Genauso hier zum Beispiel bei Stress können Sie, kennen Sie alle, Stresshormone steigen an, Adrenalin, Noradrenalin, das würde ich nie im Plasma oder Serum abnehmen wollen, weil das nie richtig abgenommen wird. Weil viele, wenn die schon eine Nadel sehen oder einen weißen Kittel, kriegen die einen Anstieg von Adrenalin um das Zehnfache und werden dann falsch eingeordnet zu Neuroblastom oder Phäochromozytom oder irgendwelchen anderen bösartigen Erkrankungen. Deswegen gibt es zwar Empfehlungen, wie man das abnehmen soll, es funktioniert nur nicht. Deswegen sage ich zum Beispiel, Adrenalin, Noradrenalin kann man nur im Urin abnehmen, weil 24 Stunden in so eine Schüssel reinzupinkeln oder so ein Gefäß, das ist relativ wenig stressbelastend, auch für ein Kind. Das ist für ein Kind auch noch relativ spaßig sozusagen. Was auch wichtig ist, was ganz häufig auch ich immer wieder sehe, dass da viele Ärzte auch immer Falschauskünfte geben, ist das Kalium. Wenn Sie zum Beispiel im Examen sind, sind Sie so 100%, haben Sie eine Hypokaliämie. Das sehe ich immer, wenn ich bei den Studenten Blut abnehme. Ist das Kalium immer niedrig oder unterhalb des Referenzbereichs oder so grenzwertig? Besonders so die Männer, die so ganz cool sind und die so alles in sich hineinfressen, die haben immer super niedriges Kalium. Und dann sagen immer die Hausärzte, essen Sie viele Bananen. Habe ich das mal wirklich ausprobiert, habe 50 Bananen gegessen, mehr habe ich nicht geschafft. Und habe dann mal Kaliumspiegel gemessen, ist völlig normal. Bleibt völlig gleich, weil ich eine gute Nierenfunktion habe, macht überhaupt nichts am Kalium. Aber wenn Sie hinterher nach dem Examen in der Sonne liegen und sich entspannen und messen Ihr Kalium, ist ja wieder völlig normal. Also das ist etwas, wo man sehr schön stressbedingt, es kann natürlich Kalium, kann auch durch andere Dinge erledigt sein, aber häufig ist es Stress bei Studenten. So etwas gibt es ja unter Medizinstudenten, gibt es das ja durchaus, dass sie mal Stress haben. Und im Examen, wette ich, jeder von ihnen hat einen niedrigen Kaliumwert. So, ich hatte eben schon gesagt, es ist Alkohol, sowas haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen, verändert Laborwerte. Und welche Laborwerte verändert das? Unter anderem die Gamma-GT. Und ich kann Ihnen genau sagen, wie viel Glas Bier Sie eben halt getrunken haben gestern Abend, wenn ich heute Blut abnehme. Weil das kann man richtig konzentrationsabhängig, wird sozusagen, steigt die Gamma-GT an. Nicht, weil Sie entsprechend Ihre Leber kaputt getrunken haben, so weit ist es meist nicht gekommen, sondern einfach, weil die Gamma-GT vermehrt gebildet wird durch den Alkoholkonsum. Und bei eben halt bei 2 oder 3 Glas Bier haben Sie eben halt deutlich erhöhte Werte. Da kriegt man so ein Feeling dafür, wie viel es genau ist. Und die Patienten gucken einen immer ganz komisch an und sagen, oh Gott, hat er gesehen, 2 Glas Bier habe ich getrunken und so. Dann, weil die fühlen sich dann immer super ertappt. Genau, also Gamma-GT, was auch ganz klassisch ist, MCV, das mittlere Zellvolumen der Erythrozyten, steigt an. Da lernt man immer, das ist immer sowas bei Vitamin B12 und Folsäuremangel. Natürlich gibt es sowas auch, aber Alkohol ist deutlich häufiger, weil das eben halt in der Gesellschaft viel häufiger ist als ein Vitamin B12-Mangel. Und Sie können sich Ihre Zellen wirklich groß trinken durch Alkohol. Auch Zigaretten machen auch vergrößertes Zellvolumen. CDT ist so ein Marker, kohlenhydratdefizientes Transferin, ist so ein Marker für chronischen Alkoholkonsum. Das heißt, Transferin kennen Sie so als Transportprotein für Eisen. Und wenn Sie eben viel Alkohol trinken, und zwar genau ungefähr eine Flasche Wein pro Tag, werden Transferinformen gebildet, die weniger Kohlenhydratketten haben. Den Mechanismus weiß man nicht ganz genau, wie es funktioniert. Auf jeden Fall sieht man das. Das heißt, also eine Flasche Wein ist auch immer so etwas, was die Leberzirrhose ungefähr macht bei Männern, 3/4 Flasche ungefähr bei Frauen pro Tag macht eine Leberzirrhose. Und das ist deswegen, kann man sehr schön am CDT erkennen, steigt das an, diese kohlenhydratdefizienten Transferinformen, dann haben Sie eben halt einen chronischen Alkoholkonsum. Wenigstens eine Flasche pro Tag. Das macht nichts, wenn Sie jetzt irgendwie nur am Wochenende trinken, dann bleibt das CDT normal. Aber die meisten schaffen das nicht, sondern trinken halt sehr kontinuierlich. Deswegen kann man so einen Parameter nehmen. Der hat auch eine Halbwertszeit von 1 bis 2 Wochen. Das heißt also, Sie können auch mal 2 Tage vorher nichts getrunken haben, ist das entsprechend das CDT auch erhöht. Nahrungsaufnahme. Da sind 2 Parameter, die natürlich davon abhängig sind, die immer in den Büchern drinstehen, einmal die Triglyceride und die Glucose. Das kennen Sie eben, hatte ich eben schon gesagt, wenn Sie eben so eine Schachtel Praline aufessen, dann haben Sie eine höhere Glucose. Das ist wie eine Glucosebelastung. Und es ist aber so, dass seit 2016 ist es so, dass man nicht mehr nüchtern Blut abnimmt. Nur bei bestimmten Ausnahmefällen. Das habe ich auch früher schon propagiert, weil gerade wenn Sie ältere Leute haben, die dann mehrere Stunden nichts gegessen haben und dann müssen Sie hier noch in der Ambulanz warten, die kollabieren Ihnen, weil Sie unterzuckert sind oder beißen schon auf Ihren Stühlen rum, weil Sie wirklich so einen Hunger haben. Und das macht einfach keinen Sinn. Das heißt also, die Untersuchung im nicht-nüchtern Zustand wird empfohlen, auch zum Beispiel beim Diabetes, weil man immer mehr sieht, wie stark sozusagen die Belastung ist durch Fette, durch Zucker, um halt auch dann eben halt eben zuzugreifen und dann vielleicht weiterführende Analytik zu machen, das für spezielle Untersuchungen. Hier sieht man das zum Beispiel, weil das auch immer die Frage kam, ja, wenn ich morgens eben 3 Brötchen esse, wie hoch gehen denn meine Triglyceride? Und da gibt es eine Studie, die zum Beispiel relativ viele Patienten hier umfasst, 90.000, das ist ja schon etwas. Und da sieht man, dass die Triglyceride ungefähr nur um 30 Milligramm ansteigen bei einer normalen Mahlzeit. Also jetzt nicht, wenn Sie irgendwie der Völlerei bezichtigt werden. Also dann steigt es schon deutlicher an, aber nicht über den Referenzbereich. Also man sagt ungefähr so kleine 150 oder 200, je nachdem, welches Labor Sie nehmen. Darüber steigt es in der Regel nicht an, wenn Sie nicht irgendwie genetisch vorbelastet sind. Rauchen, auch das soll es noch geben bei Patienten und da sollte man auch wissen, auch Rauchen verändert bestimmte Laborwerte, zum Beispiel das CEA, karzinoembryonales Antigen, ist so ein Tumormarker für Darmtumore Und beim, wenn Sie rauchen, haben Sie ungefähr den 3- bis 4-fachen Wert als Raucher. Und deswegen muss man wissen, ob der Patient raucht oder nicht raucht, wenn man so etwas abnimmt. Weil sonst können Sie diesen Wert eben nicht richtig befunden. Das ist eben wichtig, weil es immer wieder Ärzte dann anrufen und sagen, oh, Fobby, hier, ihr messt da im Labor wieder nur Hausnummern, wir haben immer da erhöhte Werte. Ja, dann frage ich denn, ja, habt ihr denn gefragt, ob die rauchen? Nö, wieso das denn? Ja, und dann kriegt man nämlich, verliert man auch das Vertrauen an solchen Werten, wenn die immer erhöht sind. Egal, ob der Patient zum Beispiel einen Darmtumor hat oder nicht. Kohlenmonoxid HB, auch das ist, je nachdem, wie Kohlenmonoxid, wissen Sie von der Physiologie, bindet gut ans Hämoglobin. Nimmt man zum Beispiel bei Rauchvergiftung und jemand, der so Kettenraucher ist, hat schon eben halt solche Werte ungefähr wie jemand, der eine schwere Rauchvergiftung hat. Schwermetalle, auch jemand, der raucht, hat bei Schwermetallen, ob das Quecksilber, Cadmium, Blei ist, alles immer deutlich erhöhte Werte. Das kann man sehen, weil im Zigarettenrauch viele schöne Sachen drin sind, die man da so inhaliert. Medikamente. Bei Medikamenten ist es immer ganz, ganz schwierig, so die Laborwerte sozusagen, die Beeinflussung der Laborwerte so für alle Medikamente irgendwie zu wissen. Manchmal steht es in der roten Liste, steht es drin, erhöht, was weiß ich, alkalische Phosphatase oder macht dies oder jenes. Aber man kann das immer nicht, man kann das nicht für alle Medikamente und vor allem nicht für alle Medikamentenkombinationen wirklich wissen. Weil wenn Sie hier so auf die Station gehen, da kriegt so ein Patient manchmal 10 bis 20 Medikamente. Wie wollen Sie da sozusagen den Überblick halten? Aber man kann natürlich so, gerade wenn Sie neuere Medikamente nehmen, sollte man immer schauen, hat man bei mehreren Patienten vielleicht irgendeine Erhöhung. Hier zum Beispiel Lipobay, das ist jetzt vom Markt genommen worden, schon ein paar Jahre her, als Statin, also etwas, was Cholesterin senkt. Und da weiß man zum Beispiel, dass Statine immer schon eben halt eine Myolyse auslösen können, also den Muskel auflösen können. Und das sehen Sie zum Beispiel an der CK. Muss nicht so sein, kann aber so sein, ist eine Nebenwirkung, die zum Beispiel bei diesem Medikament auftauchen kann. Oder zum Beispiel Gamma-GT steigt immer bei der Narkose an. Nicht, weil er einen Leberschaden hat, sondern durch das Narkosemittel. Meist nimmt man da so Propofol. Mit Propofol fühlt es sich wohl. Da bist du entsprechend, da steigt zum Beispiel die Gamma-GT an. Oder auch bei Zytostatika, dadurch, dass Zellen eben zerstört werden, haben sie meistens Thrombozytopenie und auch die Harnsäure, die dann ansteigt durch den Zellzerfall. Biorhythmen, auch sowas gibt es, das ist nichts Esoterisches, sondern vieles wird bei uns auch durch Hell-Dunkel-Rhythmus, zum Beispiel Hypophyse gesteuert, sodass man auch wissen muss, wenn man bestimmte Parameter abnimmt, dass sie eben zu unterschiedlichen Tageszeiten unterschiedlich sind. Einmal zum Beispiel das Cortisol. Morgen, wann ist Cortisol immer am höchsten? Morgens um 6 Uhr, wann Sie sich am besten fühlen. Cortisol ist ja so Ihr Leistungshormon und deswegen morgens um 6 Uhr am höchsten, abends um 24 Uhr so am niedrigsten. Und deswegen muss man schon wissen, habe ich es morgens abgenommen, habe ich es mittags oder nachmittags abgenommen. Oder auch bestimmte andere Somatotropin, also Wachstumshormon, also davon, wovon ich zu wenig bekommen habe, wird eben halt nachts besonders stark ausgeschüttet sozusagen, 400% höher als zum Beispiel am Tage. Also ich habe vielleicht ein bisschen zu wenig geschlafen, dadurch eben halt zu wenig Wachstumshormon entsprechend ausgeschüttet worden. Also man muss immer wissen, wenn man hier zum Beispiel Cortisol abnimmt, da habe ich ja gesagt, so morgens um 6 Uhr ist so am höchsten und um 24 Uhr ist es so am niedrigsten. Also wann habe ich es eigentlich abgenommen, damit Sie das dem richtigen Referenzbereich zuordnen können. Was auch immer wichtig ist, was auch jeden Tag falsch läuft, ist zum Beispiel der Zeitpunkt der Blutentnahme bei Medikamenten. Wenn Sie jetzt ein Medikament nehmen, hier ist zum Beispiel Cyclosporin A, das ist so ein Immunsuppressivum bei Transplantationen, damit das Transplantat nicht abgestoßen wird. Wenn Sie das eben oral geben, normalerweise wird das immer als Talspiegel abgenommen, aber ganz häufig ist es so, dann gerade ambulante Patienten, die gehen zum Arzt und haben das gerade eingeschmissen und dann haben die mit mal Werte dann irgendwie so von 1000 oder 1200 und dann rufen wir da an und sagen, Patient ist deutlich zu hoch dosiert und dann sagen, ja, hat er wohl vielleicht gerade vorher eingeworfen. Und deswegen ist es immer schwierig, wenn Sie da nicht den Zeitpunkt der Blutentnahme wissen und der Gabe wissen, dann können Sie natürlich auch diese Werte nicht irgendeinem Talspiegel oder einem Bergspiegel irgendwie zuordnen. Altersabhängige und geschlechtsabhängige Einflüsse, das sind immer so ein paar Beispiele. Hier, wenn man hier so das schöne Baby hier sieht, so ein dickes, fettes, gesundes Kind. Was steigt immer natürlich an, ist das Bilirubin. Wenn Sie so Fotos sehen, so vom ersten, zweiten Lebenstag von Ihnen, dann sehen Sie manchmal aus, als wenn Sie gerade aus Mallorca kommen, weil es schön braun und dunkle Hautfarbe, weil das Bilirubin so schön hoch ist. Und da ist es natürlich so, dass man da versucht, eben weil so hohes Bilirubin halt auch Ablagerungen im Gehirn machen kann, so ein Kerniktros führen kann, dass man das Bilirubin misst. Das ist natürlich dann immer bei so kleinen Kindern deutlichst erhöht gegenüber Erwachsenen. Oder alkalische Phosphatase ist zum Beispiel auch ist ein Enzym, was in den Knochen vorkommt. Und wenn Sie natürlich wachsen, eben halt in der Pubertät, wenn Sie so hochschießen sozusagen, so wie Schnittlauch, dann steigt die alkalische Phosphatase natürlich an. Und deswegen müssen Sie sozusagen auch immer sehen, brauchen Sie altersabhängige Referenzbereiche für zum Beispiel für die alkalische Phosphatase. Immunglobulin, da ist es genau das gleiche, IgG oder IgM, auch das ist sehr stark altersabhängig. Genauso geschlechtsabhängig, das ist ja manchmal schwierig aufgrund des Namens zu wissen, habe ich ja Männlein, Weiblein, deswegen sagte ich, ist schon wichtig bei der Patientenaufnahme, dass das richtig dokumentiert wird. Und da zum Beispiel beim Hämoglobin wissen Sie, Frauen haben so bei 12, Männer so bei 13,5 unter einem Referenzbereich. Also da muss man schon wissen, Männlein oder Weiblein. Oder auch Hormone. Sie sollten natürlich nicht als Frau den gleichen Spiegel an Testosteron haben wie bei meiner Wenigkeit sozusagen. Ich habe schon einen ziemlich hohen Testosteronspiegel. Und dann wäre das natürlich irgendwie krankhaft. Hier gibt es natürlich in vielen Büchern solche Verläufe. Hier zum Beispiel beim Bilirubin sehen Sie hier die Tage, 2, 4, 6 Tage, wie das Bilirubin so ansteigt, also wie sie so schön braun werden. Und wo die Leute dann, wenn sie zu hohe Bilirubinkonzentration haben, in so ein Lichtbettchen kommen, weil das Bilirubin dann die Konformation ändert und besser wasserlöslicher wird. Aber Sie können das Kind auch irgendwie in die Sonne nehmen. Also in Afrika gibt es sowas nicht. Hier werden die Kinder ja alle vermummt und ganz fest ganz tief in den Kinderwagen gelegt, sodass auch kein Lichtstrahl rankommt. Also ich habe meine Kinder mal auf die Fensterbank gelegt, habe auch 4 Blagen und da konnte man die Hyperbilirubinämie sehr schnell sozusagen wieder in den Griff bekommen. Okay, oder hier alkalische Phosphatase, hatte ich Ihnen schon gesagt, so in Jahren, eben halt, wenn sie wachsen, also eben halt in den ersten Jahren, beziehungsweise in der Pubertät, ist sie hoch und dann nimmt sie halt ab. Oder auch zum Beispiel wie beim Cholesterin sehen Sie auch, steigt mit den Jahren an. Hier auch genauso ein Beispiel, Immunglobuline. Wichtig ist eigentlich der Verlauf des IgGs. Da sehen Sie, dass Sie erst relativ hohe haben, nach 3 Monaten so ein Tal und dann steigt das IgG an. Warum ist das wichtig? Das ist deswegen wichtig, weil wir ganz häufig im Labor IgGs messen. Also wenn Sie zum Beispiel auf HIV testen, gucken Sie sich erstmal an, haben Sie Antikörper, IgG-Antikörper gegen den HIV-Viren. Und deswegen ist es so, dass Sie die ersten 3 Monate immer auch Immunglobuline von der Mama bekommen. Und deswegen sind sie immer auch den HIV positiv und erst so ab dem dritten Monat produziert sozusagen, also sie produzieren von Anfang an, aber dann kriegen sie vor allem ihre eigenen Immunglobuline und werden dann vielleicht auch negativ sozusagen. Also muss man immer wissen, dass dann anfangs immer auch Immunglobuline von der Mama kommen. Körperliche Tätigkeit, das sehe ich auch immer wieder, wenn hier die Studenten abends in der Muckibude waren oder Fußball gespielt haben oder ähnliche Dinge, Spinning oder solche komischen Sachen, was so bei den Studenten beliebt ist, dann sieht man immer, dass die Kreatinkinase bei denen ansteigt, also deutlich erhöht ist, je nachdem, wie viel Sport sie getrieben haben. Also sie können die Menge der Muskeltätigkeit am Vorabend, auch jetzt, wenn ich hier 10 Liegestütze machen würde, würde meine CK gleich ansteigen, das sieht man. Man sieht auch, wie ihre Muskelmasse ist. Wenn Sie so eben halt so ein Couch-Potato sind und sind immer nur am Zocken und sitzen, so wie man das immer auch beim Lernen ja auch ganz, ganz viel macht, dann sehen Sie, wie Ihre CK-Werte absinken. Das kann man auch sehr schön erkennen, also die Muskelmasse so abzuschätzen. Andere Parameter steigen an, Makromoleküle, also Proteine und Leukozyten, weil sie eben Flüssigkeit abpressen. Oder auch das HDL, das gute Cholesterin sozusagen, steigt an, wenn Sie Sport betreiben. Muskelmasse, da muss man auch immer, viele Parameter sind auf die Muskelmasse oder auf die Körperoberfläche bezogen. Sie kennen vielleicht Kreatinin oder Kreatinin-Clearance, da stehen immer so was Komisches, so Körperoberfläche 1,73, haben Sie vielleicht mal irgendwie gesehen. Ich weiß zwar nicht, wie bei einem 70 Kilogramm schweren Patienten, sowas gibt es eigentlich gar nicht, weil entsprechend die Männer ungefähr so um die 90 Kilo, 88 Kilo ist der Mittelwert in Deutschland, liegen, also 70 Kilo Männer werden sie nie finden. Und wenn sie so entsprechend eine Körperoberfläche von 1,73 und 70 Kilo, müssten so ungefähr so 1,58 groß sein, dann wären sie so ein kleiner Gnom. Also das ist auch irgendwie, macht irgendwie nicht so richtig Sinn. Wichtig ist eben zu wissen, wenn ich Kreatinin messe zum Beispiel, was von einem, vom Muskel her kommt, muss ich mir den Patienten angucken, ob er eben halt so ein Wladimir Klitschko ist, 2 Meter groß und so eine Muskelmasse, oder eben so ein kleines Männchen ist. Dann müssen, weil wir beziehen das nicht drauf, weil wir können das nicht sehen, was sie da für einen Patienten behandeln. Also immer auch so etwas im Hinterkopf haben, auch bei anderen wie CK oder LDH, was für eine Muskelmasse vorliegt. Hier ein Foto, was ich eigentlich am schönsten finde, weil es die Sache eigentlich so einfach macht, das Körpergewicht. Es ist zwar nicht einfach abzunehmen, aber Sie sehen, welche Laborwerte Sie da positiv beeinflussen können, nämlich wenn Sie eben Gewicht abnehmen, dann sinkt eben die Glukose, es sinkt, oder wenn Sie zunehmen, dann steigt die Glukose, es steigt das Cholesterin, es steigen die Triglyceride und die Proteinwerte. Also Sie können, indem Sie einfach abnehmen, das hat eben der Herr Kohlen auch schon eben propagiert, schön abnehmen, können Sie Ihr Herzinfarktrisiko, Ihr Diabetesrisiko, alles Mögliche können Sie positiv beeinflussen. Was kann man noch beeinflussen? Man kann zum Beispiel, ja. Ja, also BMI ist auch so etwas, was man durchaus in Frage stellen kann. BMI, so diese starken Grenzen von 30 oder 20, die man so hat, da geht man auch schon von ab sozusagen. Weil ich habe zum Beispiel ein BMI von 32, und weil ich so klein bin. Wenn Sie mit mir mal um den Aasee joggen, dann werden Sie sehen, dass ich nicht so unsportlich bin. Und das ist schon anders, als wenn Sie sozusagen jemanden haben, der gar nichts macht. Und man guckt sich dann jetzt eher so Hüftspeck und Bauchumfang und solche Dinge an. Weil BMI ist auch kein guter Parameter, muss man sagen. Also deswegen, mir geht es mehr so darum, Körpergewicht abnehmen. Sie werden ganz häufig sehen, wie viel positiv die Patienten sich fühlen, wenn sie nur ein paar Kilo abgenommen haben. Ja, wenn sie das schaffen, die zu motivieren, ein paar Kilo abzunehmen, dann fühlen die sich mit mal total viel aktiver und besser und sind nicht mehr so müde. So, ich bin sonst immer so müde. Und sie werden sich wundern, wie toll das sozusagen wirkt. Ich sage ja nicht, dass es einfach ist, aber es wirkt toll. Genauso ist es beim Testosteron. Beim Testosteron hat man mal gesehen, dass bei Männern zum Beispiel das Testosteron eben mit dem Alter abnimmt. Und da wurde schon irgendwie propagiert, die Männer haben sowas wie eine Menopause und die so mit 50 Jahren fangen die auch an, die Freundin zu wechseln oder die Frau oder eine Lederjacke sich zu kaufen. Und was war, wenn man sich das nämlich auf das Körpergewicht anschaut, und zum Beispiel den Body Mass Index, dann sieht man zum Beispiel größer 30 ist der Testosteronspiegel deutlich niedriger, als wenn Sie eben halt einen Body Mass Index kleiner 25 haben. Also das heißt, je schlanker Sie sind, desto höher ist Ihr Testosteron bei Männern. Also für die Frauen aufgepasst, ein guter Hahn wird niemals dick sozusagen. Also wenn jemand schlank ist, steigt sozusagen sein Testosteronspiegel und er ist auch deutlich aktiver. Die Urologen sagen dann immer so, naja, wir spritzen trotzdem, weil dann fühlt sich der Mann besser und er ist nicht so problematisch, aber Abnehmen ist sicherlich da auch eine gute Möglichkeit. Schwangerschaft, auch sowas soll vorkommen. Und gerade die Medizinstudentinnen sind dann auch besonders sensibel, was ihre Laborwerte betrifft. Wenn die da drauf gucken und sind schwanger. Und da muss man natürlich wissen, dass bestimmte Hormone sich verändern. Klar, Beta-HCG, das Schwangerschaftshormon, ist klar, aber auch andere. Zum Beispiel gibt es durchaus solche Sachen wie Triple-Tests, wo man mehrere Hormone misst, wo man dann aber genau wissen muss, wann das Kind entstanden ist, weil das eben halt je nachdem, in welcher Schwangerschaftswoche sie sind, eben ansteigt. Das wissen aber viele Frauen schon gar nicht. Außer sie haben irgendwie einen Mann, der immer nur am letzten Wochenende im Monat da ist. Sonst wissen sie das nicht so richtig. Und deswegen werden die auch ganz häufig falsch einsortiert in die Referenzbereiche. Und dann kommt eben halt ganz häufig falsche Diagnosen dabei raus, also Verdacht auf Anencephalie oder ähnliche schwere Diagnosen. Alkalische Phosphatase steigt zum Beispiel ganz stark an, nicht weil das Kind in ihnen wächst, sondern weil die Plazenta extrem viel alkalische Phosphatase produziert. Auch Cholesterin und Triglyceride steigen an. Sie können, wenn Sie das Blut von einer Schwangeren nehmen, sehen Sie richtig, wie das Fett oben drauf rumschwimmt. Ist wie so ein indirekter Schwangerschaftstest. Das ist ganz typisch sozusagen. Und andere Parameter sinken ab, einfach weil sich Ihr Plasmavolumen um 30-40% vergrößert. Das heißt, viele, viele Laborwerte werden verdünnt. Also was wie Hämatokrit oder Eisen. Jeder hat da einen Eisenmangel, weil all das Blut sich sozusagen runter verdünnt. Und deswegen muss man da auch immer schauen. Wir sehen ja nicht, ob der, wenn wir Blut kriegen, außer wir messen es sozusagen, ob die Patientin schwanger ist. Also auch solche Dinge immer mit in Betracht ziehen. Blutentnahme hatte ich ja, hatte ich ja schon gesagt, muss man viele Dinge beachten. Ich denke, das kennen Sie, das meiste kennen Sie, diese 12 Stunden Nahrungskarenz nur noch in Ausnahmefällen. Und wichtig ist eigentlich immer vor diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen. Also wir haben auch sowas getestet, zum Beispiel für prostataspezifisches Antigen, PSA, für Tumormarker. Was macht der Urologe immer als erstes? Er tastet die Prostata ab. Und dann steigt das PSA im Blut an. Sie kriegen nicht so schnell Ihren Finger aus dem Hintern raus, um das Blut abzunehmen, um nicht diesen Anstieg zu haben. Das heißt, Sie nehmen erst das Blut ab und machen dann die Tastbefundung. Solche Dinge muss man einfach darüber nachdenken. Störfaktoren. Was gibt es für Möglichkeiten, was so wie so ein Serum aussieht? Normalerweise ist das so goldgelb. Im Sommer ein bisschen mehr orange, weil Sie da mehr Carotinoid zu sich nehmen. Also wir können immer im Kühlschrank gucken und sehen, was für eine Jahreszeit wir haben. Und wenn das Blut nicht richtig abgenommen ist, zum Beispiel, beziehungsweise, sagen wir mal hier, ein lipämisches Serum, dann haben Sie eben entsprechend erhöhte Triglyceride. Also wenn das Serum so aussieht wie die Haarmilch bei Aldi, dann ist es entsprechend einfach lipämisch. Und Sie können sich vorstellen, dass in so einem Blut durchaus Trübungsteste schwerfallen. Wenn Sie da irgend so eine immunologische Trübungsmessung machen, funktioniert das nicht. Deswegen müssen solche Proben aufgearbeitet werden. Wir machen das mit Ultrazentrifugation, wo wir dann halt die Fette abtrennen. Hier sehen Sie zum Beispiel ein ekterisches Serum. Also wenn der Patient erhöhtes Bilirubin hat, wird es auch entsprechend dunkelbraun. Und auch da können Farbreaktionen gestört werden. Oder hier hämolytisch und lipämisch. Das ist meistens ein Namefehler, wenn es hämolytisch ist. Oder hier der Urin, der normalerweise so gelb bis weiß, je nachdem, wie viel Sie auch getrunken haben. Wenn Sie ältere Leute haben, haben Sie auch teilweise richtig braunen Urin, wenn Sie nur so eine halbe Tasse Kaffee immer jeden Tag trinken. Und Sie sehen, auch da gibt es Ikterus, also Bilirubin, oder hier Bluthämolyse. Also wenn ich Ihnen in die Niere trete, pinkeln Sie auch erstmal 3 Tage Vollblut. Es ist natürlich schwierig bei so einem Urinteststreifen, wenn Sie ihn auf der Station machen, da reinsticken, sehen Sie nur rot, da können Sie nicht irgendwie vernünftig die Werte ablesen. Unsere Geräte können das glücklicherweise, aber selber als Handtest ist es schwierig. Und beim Urin gibt es natürlich jede Farbe. Also wenn Sie irgendwelche Lebensmittelfarben zu sich nehmen, dann können Sie auch in grün oder blau pinkeln. Auch das gibt es. Und beim Blut gibt es eigentlich nur noch so ein ganz dickes Braun bei einer Porphyrie sozusagen. Wenn Sie es ins Licht stellen, wird es so richtig braun. Also das ist so noch, aber das ist eine seltene Geschichte. Wichtig ist zum Beispiel bei Hämolyse, wenn das Blut also hämolysiert, weil die Erythrozyten kaputt gegangen sind oder weil die Probe zu lange rumgestanden hat, dann steigt das Kalium. Und da Kalium bei uns extrem eng reguliert ist, ist das wichtig, dass Sie wissen, hämolytisches Serum ist immer das Kalium deutlich erhöht. Und ob das Eisen oder LDH mal ein bisschen erhöht ist, spielt nicht so eine Rolle, aber beim Kalium ist das wichtig. Deswegen immer wichtig, Hämolyse führt dann eben halt zur Erhöhung des Kaliums. Sowas muss man dann eben entsprechend nochmal dann halt kontrollieren. Was gibt es für Hämolyseursachen? Lange Stauung, langes Aspirieren oder solche Dinge. Also viele, viele falsche Blutentnahmen, wie man das immer so sieht, wird sofort bis hinten gezogen, der Stempel, und das Blut sprudelt so hinein in das Röhrchen. Und dann wundern sich die Ärzte, dass es halt eben hämolytisch ist. Wie kann man das unterscheiden? Wir hatten gesagt, in Vitro-Hämolyse ist das Kalium steigt an. In der In-Vivo-Hämolyse nutzt man eben halt zum Beispiel den Abfall von Haptoglobin. Also wenn das Haptoglobin abgefallen ist, dann haben Sie eine In-Vivo-Hämolyse. Also wenn bei uns steht Material hämolytisch, dann können Sie so unterscheiden, ist das eine In-Vivo-Hämolyse, weil es irgendwie zu lange rumgestanden hat, oder ist es wirklich ein Patient, also in Vitro-Hämolyse, weil es zu lange rumgestanden hat, oder in vivo, weil der Patient irgendwie eine falsche Blutkonserve bekommen hat. Pseudohyponatremie. Das ist auch etwas, was man so im Kopf haben sollte. Wenn die zu viele Lipide da drin sind, dann wird der Natriumwert zu niedrig gemessen. Das liegt einfach daran, weil wir das Natrium dann auf das Volumen beziehen. Und Sie sehen, wenn Lipide da drin sind, dann, oder auch hohe Proteinkonzentration, finden Sie zu wenig Natrium. Deswegen muss eben halt entweder die Lipide entfernt werden oder die Probe verdünnt werden. Eine andere Geschichte ist, ikterische Proben, hatte ich schon gesagt, führt eben halt zu einer starken Absorptionsfähigkeit, also Eigenabsorption bei Farbtesten. Auch das bei vielen Testen führt das zu falschen Ergebnissen. Die brauchen Sie nicht einzeln lernen. Mir geht es nur darum, dass Sie das wissen, dass eben halt immer solche Dinge Laborwerte beeinflussen können. Deswegen habe ich auch so ein Poster gemacht fürs Klinikum, welche Röhrchen für welche Analysen verwendet werden müssen und auch wie zum Beispiel Etiketten auf Röhrchen geklebt werden, weil das immer wieder falsch gemacht wird. Und das ist wichtig, zum Beispiel hier bei der Gerinnungsprobe, da sehen Sie zum Beispiel, habe ich mal Blut genommen von mir, und wenn Sie das Röhrchen nicht richtig voll machen, dann sehen Sie, dass der Quickwert, zum Beispiel so einer der Globalteste, hier von 100% von normal auf 55% geht. Nur, das heißt, Sie machen das Röhrchen nicht richtig voll und machen aus mir, aus einem gesunden Patienten, einen kranken Patienten. Deswegen werden wir auch solche Röhrchen schicken wir zurück, weil wir einfach sagen, ein falsches Laborergebnis ist schlechter als gar kein Laborergebnis, weil Sie wollen ja auch nicht in Ihrem Laborbefund irgendwie falsche Werte stehen haben. Nicht, weil wir so garstig sind, sondern weil wir wollen, dass sie richtige Werte bekommen. Gut, bei Hämostasologie, wenn Sie zu lange Venen stauen oder zu intensiv Venen stauen, auch dann kommt es dazu, dass viele, viele Ergebnisse verfälscht sind. Deswegen sollte man auch, was ganz wichtig ist, das Gerinnungsröhrchen nicht als erstes abnehmen. Viele lernen immer irgendwelche Abnahme-Reihenfolgen. Da gibt es eigentlich keine richtig gute Übereinkunft dazu, aber das Gerinnungsröhrchen nicht als erstes abnehmen, weil wenn Sie da reinstechen und noch im Gefäß herumfummeln und Ähnliches, dann aktivieren Sie die Gerinnung. Und deswegen immer als zweites Röhrchen abnehmen. Vielleicht noch als, geben Sie mir noch mal 2-3 Minuten, einmal noch bei der Serum-Eiweiß-Elektrophorese. Die Analyse heißt deswegen Serum-Eiweiß-Elektrophorese, weil man nur Serum verwenden darf. Warum? Weil Sie im Plasma haben Sie hier noch einen extra Peak und der sieht genauso aus wie ein Patient, der eine monoklonale Gammopathie hat, also eine Plasmazellentartung hat. Und Sie machen sozusagen, weil Sie eben halt das falsche Material abnehmen, kann es zu Fehlinterpretationen kommen. Deswegen immer für die Serum-Eiweiß-Elektrophorese Serum verwenden, nicht dass Sie mit mal irgendwie sowas wie monoklonale Gammopathie dort diagnostizieren. Habe ich auch noch einen schönen Befund noch zu Hause, wo dann steht, Verdacht auf monoklonale Gammopathie, Überlebensrate 6 Monate, dabei hatten Sie nur das falsche Material genommen und das ist etwas, was nicht vorkommen sollte. Genauso sollte man eben das richtige Röhrchen nehmen, wenn man hier zum Beispiel das Rotröhrchen EDTA-Plasma verwendet, dann kann man zum Beispiel kein Kalium messen oder kein Calcium, weil EDTA das Calcium komplexiert und Kalium können Sie nicht messen, weil das Kalium-EDTA ist. Da haben Sie natürlich deutlich erhöhte Werte, die nicht mit dem Leben vereinbar sind. Oder auch manche Enzyme funktionieren da einfach nicht. Und deswegen ist es wichtig, immer das richtige Material zu nehmen. Hier zum Beispiel noch aus der Hämatologie, wenn Sie so sehen, Thrombozyten, die hier aggregiert sind oder so an den Leukozyten so ein Satellitenphänomen machen, da werden die Thrombozyten einfach falsch gemessen, weil sie eben nach Größe in den Laborautomaten gemessen werden. Und deswegen, diese Aggregatbildung führt eben halt zu falschen Messergebnissen. Deswegen sollte man, wenn man sozusagen falsch liegende Thrombozytenzahlen hat und kein klinisches Korrelat dazu, sollte man auf jeden Fall entsprechend einen Blutausstrich machen, um sich das anzugucken oder eben halt andere Antikoagulantien verwenden. Es gibt auch Spezialröhrchen, hier zum Beispiel, um die Thrombozyten wirklich exakt zu messen. Und das ist wichtig, da kriegen Sie keine Aggregation und kriegen dann wirklich auch für diese Spezialfälle, wo es solche Aggregationen gibt, gibt es eben halt auch Spezialröhrchen. Gut, Gefahrgutverordnung, wichtig, Proben eben vernünftig zu transportieren. Wichtig ist, dass dem Boten nicht das Blut aus der Tasche läuft. Sowas passiert immer wieder. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich an diesen Gefahrgutverordnungen hält, wie man Proben einzeln verpackt. Da werden wir auch im Labor das sehen, dass wir ganz häufig solche Röhrchen bekommen, die blutverschmiert sind, nicht richtig etikettiert. Sowas macht keinen Sinn. Also sollte schon auch immer sicher sein, dass dieses Blutröhrchen auch von Ihnen ist. Und auch nicht irgendwelche Urinpötte oder irgendwelche Marmeladengläser ins Labor schicken, die dann kaputt brechen können, auslaufen können. Haben wir alles schon gehabt. Sogar Leute, die direkt in die Rohrpostbombe gepinkelt haben und Etikett draufgeklebt haben. Also da gibt es alles. Und deswegen ist es wichtig, dass Sie sich einfach an diese Vorgaben gewöhnen, dass Sie sozusagen eben, damit Sie auch vernünftige Laborwerte bekommen. Und wenn die Proben eben nicht zu lange auf der Station rumliegen, das passiert oft genug, weil keiner sich da so richtig für zuständig fühlt, dann ist es eben so, dass bestimmte Werte, die Glucose nimmt ab oder auch entsprechend Kalium steigt an, durch die In-vitro-Hämolyse hat man schon gesagt. Und das sind so Pi mal Daumenformen, wie lange Sie bestimmte Dinge messen können. Klinische Chemie eine Woche beim Kühlschrank, Hämatologie 24 Stunden und Gerinnung ungefähr 8 Stunden. Das sind so Pi mal Daumenwerte. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber das ist so, wo man sich dran halten kann. Und deswegen ist es wichtig, als Abschluss noch, letztes Dia noch, das, was Herr Kohlen eben hat, auch wie kann man überhaupt Diabetes nachweisen? Man weiß es überhaupt über die Glucose nach. Und Sie werden sehen, dass die meisten Leute nehmen nämlich Glucose im Serum oder Plasma ab. Und Sie kriegen pro Stunde ungefähr einen Abfall der Glucose um etwa 10%, je nach auch der Zellzahlen. Das heißt, wenn die Probe zu lange rumsteht, machen Sie aus einem Diabetiker wieder einen gesunden Menschen. Und da habe ich auch bei einer Fortbildung mal gehabt, wo dann ein Arzt sagte, oh, das wusste ich ja noch nicht, jetzt weiß ich, warum ich im Sommer immer viel weniger Diabetiker habe, weil natürlich die Blutprobe dann schneller die Glucose absinkt, wenn es schön warm ist, weil die Zellen das alles schön verstoffwechseln und sie gar nicht mehr Diabetes nachweisen können. Um das sozusagen, das muss man einfach auch wissen, deswegen steht das bei uns hinter jedem Befund, hinter, wenn im Serum Glucose abgenommen wird, weil dieses Material eigentlich dafür nicht geeignet sind. Es gibt speziellere Abnahmesachen, so wie Natriumfluorid, gelbes Röhrchen, wo es deutlich stabiler ist. Okay, hier nochmal ganz kurz, also an die Leute können Sie sich wenden, wenn Sie irgendwie Probleme haben mit dem Labor oder wenn Sie irgendwelche Fragen haben mit Laborwerten, sind ein bisschen ältere Fotos, muss vielleicht doch mal irgendwie diese mal ein bisschen updaten sozusagen. Aber auf jeden Fall, die Nummern sind immer noch aktuell. Wenn es irgendwelche Fragen mal gibt zu Laborwerten, immer einfach mal anrufen. Wir sind eigentlich ganz nette Leute. Dankeschön.